Also alles, was ich im Leben tue, hat immer eine Art von Kosten. Ich finde auch das persönlich überhaupt nicht schlimm. Kosten sollten nur ihre Daseinsberechtigung haben. Auch in diesem Punkt von Opportunitätskosten oder kostenlosen Produkten, möchte ich es mal eher nennen, mag ich auch die Aussage, wenn etwas kostenlos ist, dann bist du das Produkt.
Herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. In dieser Folge erfährst du exklusiv, wie du Kosten korrekt bewertest. Und los geht's mit der heutigen Folge, die insbesondere alle analytisch denkenden Menschen wahrscheinlich sehr befriedigen wird. Wir sprechen über Kosten. Kosten ist ein ganz, ganz tolles Thema. Man ist immer wieder überrascht, wie interessiert die Menschen dann doch an dem Thema Kosten sind, wenngleich banale Dinge nicht teuer genug sein können. Aber hier wollen wir auch einmal über die Kosten in Finanzprodukten sprechen. Es gibt verschiedene Arten, die werden wir heute einmal durchkauen und überhaupt, spielen sie überhaupt eine Rolle? Wenn ja, wo und wie sehr fallen sie ins Gewicht? Julian, was würdest du erstmal sagen, wieso sind so viele Leute an dem Thema Kosten in diesem Bereich interessiert?
Danke für die Frage und danke für die Einleitung, liebe Amelie. Hast du wie immer sehr toll gemacht. Gute Frage zum Einstieg. Warum sind wir als Menschen sehr kostensensibel? Ich glaube, ich würde das ein bisschen einschränken noch. Ich glaube, warum sind wir hier in unserem Kulturkreis oder gerade in Deutschland da sehr geprägt? Ich glaube, das ist einfach etwas, was wir uns untereinander erzählen, als Gesamtnarrativ, dass grundsätzlich es ein Fehler ist, wenn wir für irgendetwas zu viel Geld ausgeben und wir uns dann schlecht fühlen und vielleicht sogar auch so ein bisschen das Gefühl haben, andere lachen dann über uns. Also wir sind da einfach sehr kostensensibel und gleichzeitig ist es auch sehr positiv, weil wir natürlich, das sagt es dann aus, extrem gut auf unser Geld achten. Also immer da, wo wir sagen, ich gucke und vergleiche, bedeutet das ja, mein Geld ist mir wichtig und das ist ja etwas, wofür wir hier auch in dem Podcast auf jeden Fall appellieren wollen. Geh clever und überleg mit deinem Geld um. Also die Menschen, die da sehr sensibel sind, grundsätzlich als Feedback, Glückwunsch einfach mal für dich als Feedback, dir ist der grundsätzlich nutzenorientierte Umgang mit Geld sehr wichtig. Machst du gut.
Fein, brav. Okay, du bist schon fertig, in Ordnung. Okay, was kann ich jetzt daraus mitnehmen? Grundsätzlich nicht verkehrt, auf Kosten zu achten. Okay, well, würde ich so unterschreiben.
Genau, also grundsätzlich die Frage, wer will schon für irgendwas zu viel bezahlen?
Ja.
Also gleichzeitig gibt es auch so diese volkswirtschaftliche Tendenz, dass man sagt, okay, wenn du die Wahl hast, für etwas eher zu wenig oder eher zu viel zu bezahlen, mal angenommen, es gäbe jetzt den richtigen, fairen Wert, dann entscheide dich lieber für zu viel zu bezahlen, weil du einfach nur zu viel Geld bezahlt hast, aber im Zweifelsfall genug Qualität noch da ist. Und natürlich hat alles, jedes Produkt, jede Ware, jede Dienstleistung seinen Preis. Und wenn man noch weniger zahlt, dann wird natürlich irgendwann das Leistungsspektrum dieses Gutes geringer werden müssen, weil natürlich logischerweise, wenn man weniger zahlen will und ein Deal zustande kommt, dann irgendwann der Konterpart in diesem Vertrag irgendwo Einstriche machen muss, weil er natürlich dann kein Ferrari mehr für 17 Euro verkaufen kann. Also dann sieht es vielleicht aus wie einer, aber ist dann kein Motor mehr drin oder ähnliches. Also deswegen gibt es da verschiedene Philosophien. Ich glaube, da darf man für sich selber so einen gesunden Menschenverstand ansetzen und vielleicht aber auch, und das habe ich eben schon so ein bisschen bei deiner Anmoderation rausgehört, auch mal gucken, wende ich denn das Prinzip in allen meinen Lebenslagen an oder speziell nur in ein, zwei Bereichen? Also wenn ich unüberlegt jedes Mal, wenn ich gerade Hunger habe, in den Supermarkt renne und das, was mich da gerade andacht, einfach kaufe und schnell in mich hineinschmeiße, unabhängig davon, was es kostet, ist das total legitim. Aber wenn ich da natürlich auf der anderen Seite, sagen wir mal jetzt bei einem Finanzprodukt sage, da bin ich so affin, da will ich auf jeden Cent an Kosten achten, macht das vielleicht auch nicht Sinn, weil man da vielleicht auch so ein bisschen die Verhältnisse zueinander setzen sollte. Gerade im Bereich intelligenten Umgang mit Geld hat es ja das Potenzial, dafür zu sorgen, dass man mit den richtigen Lösungen seine finanzielle Freiheit und damit auch einen großen Teil der Gesamtfreiheit eines Menschen erreichen kann. Und ich glaube, das ist dann noch wichtiger als kurzfristig ein Bedürfnis von, kaufe ich jetzt noch den Schokoriegel oder vielleicht kann ich da auch mal mich ein bisschen zurücknehmen. Also dieser selektive Umgang mit Kosten ist dann vielleicht,
ja,
muss jeder für sich mal hinterfragen.
Ja. Okay, jetzt haben wir schon viel darüber bisher gesprochen. Jetzt würde ich gerne mal ans Eingemachte gehen. Welche Arten von Kosten gibt es denn?
Ah, gute Frage. Mir fallen da spontan 4 Unterschiede ein. Und grundsätzlich würde ich sagen, alles im Leben hat irgendwie seine Kosten. Und so ist es natürlich bei Finanzprodukten auch. Die sind halt nur unterschiedlich, sagen wir mal, eingepreist oder ersichtlich. Und ich fange einfach mal mit dem ersten an. Die erste Art von Kosten würde ich Opportunitätskosten nennen. Das heißt, offensichtlich hat ein Produkt überhaupt gar keine Kosten, also es werden explizit gar keine ausgewiesen. Mir fällt da zum Beispiel ein Sparbuch ein oder ein Tagesgeldkonto. Wenn du das abschließt, dann hast du ja erstmal nicht irgendeine Rechnung, die du siehst, also wo irgendwie gesagt wird, das und das wird irgendwo abgezogen, sondern das scheint erstmal kostenlos zu sein. Und du, wir nehmen jetzt mal mich als kleinen Julian vor 35 Jahren, da hast du sogar so ein Sparbuch wirklich noch in Buchform vor dir, wo das eingedruckt wird. Dieses Buch an sich bekommst du ja sogar, ich sag jetzt mal, for free. Also ich musste jetzt nicht 5 Euro dafür bezahlen, dass ich dann dieses Material in die Hand kriege, wo dann halt mein Guthaben reingedruckt wird. Mhm. Da würde man erstmal sagen, kostet mich nichts. Ist aber nicht so. Wieder den Kreis geschlagen zu diesem Wort Opportunitätskosten bedeutet, hätte ich mein Geld woanders angelegt, hätte ich irgendwo vielleicht ein Produkt gehabt mit Kosten, aber auch mit mehr Renditen. Und auch nach diesen Kosten hätte ich trotzdem mehr Ertrag gehabt. Also jetzt ist die Frage, habe ich lieber, um das mal ein bisschen bildlich zu machen, 0,2% Guthaben vermeintlich kostenlos auf dem Sparbuch oder eine Anlage, die mir meine 8% erzielt, aber vielleicht dafür, sagen wir mal, einmal ein Agio, also ein Eintrittsgeld, ein Ausgabeausschlag zum Beispiel von 5% hat. Dann werden natürlich alle cleveren Rechner sagen, hör, ja, aber wenn ich im Schnitt im Jahr 8% erziele und selbst nur ein Jahr drin wäre, dann habe ich ja trotzdem nach den Kosten 8 Rendite minus 5 Kosten immer noch 3% Nachkosten erzielt, was immer noch mehr ist als diese 0,2% ohne Kosten. Also deswegen Opportunitätskosten, also hätte ich was anderes gemacht, hätte ich davon mehr gehabt. Das ist so der, würde ich mal sagen, erste Kostenblock, die offensichtlich Kosten vor, also kostenlosen Produkte, so möchte ich es mal.
Okay, check. Opportunitätskosten
oder
sind die ersten.
Mir fällt noch was ein. Du weißt, ich bin eine kleine Labertasche. Auch in diesem Punkt von Opportunitätskosten oder kostenlosen Produkten, möchte ich es mal eher nennen, mag ich auch die Aussage, wenn etwas kostenlos ist, dann bist du das Produkt. Also es kann auch oft sein, dass du ein Finanzprodukt hast und es nur darum geht, an deine Daten zu kommen, um dir dann, wenn man dich einmal als wertvollen Datensatz hat, zu wissen, okay, für welche zukünftigen Werbekampagnen für andere Produkte kann man dich dann nutzen. Also dann, also einfach ab und zu mal überlegen, es ist etwas komplett kostenlos. Wie kann sich das überhaupt rechnen? Also warum macht das jemand? Was ist sein Hintergrund? Irgendwas wird da schon sein und zumindest sich dem bewusst sein. Beispiel, das guckst du kostenloses Fernsehen. Das funktioniert natürlich nur, indem da Werbung geschaltet wird. Also du bist das Produkt, in dem halt dann der Fernsehsender Werbung verkaufen kann. So.
Okay, verstehe ich. Nächsten Kosten.
Ich versuche mal so ein bisschen chronologisch zu machen. Nummer 2 würde ich sagen, lineare Kosten. Also jedes Mal, wenn du in ein Anlageprodukt Geld einzahlst, ich denke jetzt gerade zum Beispiel auch an einen Sparplan, das machst du dann in der Regel monatlich, dann gibt es einen Kostenblock. Und sowas wird in der Regel Agio, Ausgabeaufschlag oder umgangssprachlich Eintrittsgeld genannt. Es wird bei Sparplänen immer ein bisschen kompliziert, weil man denkt, man zahlt immer wieder Kosten, aber man zahlt ja immer nur wieder für das neue Geld, was reinkommt, diese Kosten, nicht für das Geld, was schon da ist. Und ein Sparplan ist eigentlich nichts anderes als die Aneinanderreihung einer Einmalanlage, immer wieder eine neue Einmalanlage. Und wenn man sich speziell jetzt nur einen dieser Raten anguckt, also man legt nur einmal Geld an, nehmen wir das Beispiel, was wir eben hatten, Anlage mit einer Renditeaussicht von 8%, du hast einmal 5% Ausgabeaufschlag, dann spricht man von einem Break-Even, also wo du kalkulatorisch dann bei 0 bist. Das wäre dann ungefähr nach einem Dreivierteljahr. Und dann hättest du im ersten Jahr quasi dann deine 3% erzielt, aber du hast ja die Kosten schon bezahlt. Im nächsten Jahr bekommst du dann die vollen 8% und je länger du drin bist, desto mehr verwässert dieses einmalige Eintrittsgeld. Also das sind quasi, du kannst dir das vorstellen, wie wenn du, wir versuchen mal die Kosten zu vergleichen mit verschiedenen Mobilitätskonzepten. Wir hatten eben unsere Opportunitätskosten. Augenscheinlich würde ich sagen, wenn man unterwegs ist, man geht zu Fuß, dann kostet einen das nichts. Aber doch, es kostet einen was. Vielleicht ist es weniger sicher als andere Mobilitätskonzepte. Vielleicht wird man dabei nass, wenn es regnet, oder man ist halt langsam unterwegs. Aber erstmal kostet es einem nichts. Und in dieser Variante ist es eher so, mit diesen linearen oder laufenden Kosten wie Taxifahren. Für jeden Kilometer, den du fährst, springt das Taxometer weiter. Und je weiter du fährst, desto mehr zahlst du halt. Und du weißt halt schon ganz genau, wenn du 50 Kilometer fährst, zahlst du doppelt so viel, wie wenn du 25 fährst. Jetzt mal unterstellt, das Taxi hat nicht noch Kosten dafür, dass es dich schon aufnimmt. So, ne? Also jetzt, wenn das wirklich nur pro Kilometer abgerechnet wird, lineare Kosten. Und das macht Sinn in Anlagen, wo du flexibel sein möchtest, ähnlich wie beim Taxi, eher so mittlere Distanz. Du würdest wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, mit dem Taxi in Urlaub zu fahren. Also so kürzere Dinge, und wo du sehr agil sein willst, also rein und raus, und im Vergleich zum Zug, da hast du ja schon vorher einen festen Fahrplan, an den du dich halten musst. Beim Taxi rufst du es dann, wenn du es brauchst. Also für flexiblen Vermögensaufbau, so wie ein Depotsparen oder so, da sind diese linearen Kosten eigentlich das, was einem im Verhältnis, was mich kostet mich das und was bringt mir das, am besten positioniert ist.
Okay, Opportunitätskosten haben wir, lineare Kosten auch. Was sind die dritten?
Nummer 3 sind Front-Up-Kosten, oder in manchen Produkten nennt man das auch Zilmerung.
Zilmerung?
Ja, ich fange jetzt mal mit dem Bild an, also mit diesem Mobilitätskonzept. Das wäre sowas wie, du fährst mit dem Zug. Wenn du jetzt nicht schwarz fahren willst, ne, das geht natürlich auch, aber das schließen wir mal aus. Und dann jemand möchte mit dem Zug fahren von Hamburg nach München. Dann überlegt er sich erst, wann möchte ich fahren, was ist auch die Strecke, die ich hinter mich bringen möchte. Also man hat schon einen ganz konkreten Plan, und dann geht man entweder an den Schalter, oldschool oder halt online, und kauft sich das Ticket vorab. Und du hast das Ticket schon bezahlt, bevor der Zug überhaupt abgefahren ist. Das heißt, wenn du nicht in den Zug einsteigst, war das natürlich unfassbar teuer, die teuerste Fahrt deines Lebens, weil du für 0 Kilometer trotzdem deine 100 Euro als Beispiel von einem Ticket bezahlt hast. Und mit jedem Kilometer, den du dann real fährst, wird die Fahrt immer günstiger. Du könntest natürlich auf dem Weg von Hamburg nach München in Hannover, Göttingen oder Frankfurt oder wo auch immer das Ding dann herfährt auf dem Weg, aussteigen. Du hast die Flexibilität. Bloß wenn du dann in Hannover schon ausgestiegen bist, dann war es natürlich viel teurer, als hättest du von Anfang an nur das Ticket von Hamburg nach Hannover gelöst. Oder du wärst, weiß ich nicht, ob das mit dem, wahrscheinlich ist es mit dem Taxi dann schon zu teuer, aber es gibt auch kurze Strecken, dann wäre das Taxi sogar günstiger gewesen. Das heißt, es lohnt sich nur dann pro Kilometer gefahren, über lange Strecken, und wenn du diese Strecke auch wirklich durchhältst. Also wenn du konkrete Pläne hast, wie zum Beispiel der längste Sparplan im Leben ist wahrscheinlich die Altersvorsorge. Ne? Und genau da ist das auch so. Und daher kommt auch dieses Wort Zilmerung, wenn man sich für eine vom Staat geförderte Altersvorsorge entscheidet. Zum Beispiel, weil man einen Aktiensparplan oder einen Aktienfondssparplan oder einen Sparplan über Vermögensverwalter hat, den man aber von der Steuer absetzen kann, dann gibt es noch gibt's diese steuerlichen Vorteile vom Staat, aber die Produkte, die sind halt dann nicht mit diesen linearen Kosten in der Regel, sondern der Staat gibt vor, wir haben eine Zilmerung. Das heißt, die Kosten, die da planmäßig entstehen, man weiß ja schon, von heute bis du 67 bist, diese Kosten werden als Summe erfasst und auf die ersten 5 Jahre verteilt. Also anders wie beim Taxi pro Kilometer, was du fährst, bezahlt, sondern Front-Up. Und das wird mit den Beiträgen verrechnet. Wenn du natürlich diese Kostenbelastung am Anfang hast und dann nach, sagen wir mal, 6 Jahren in deinen Vertrag guckst, dann ist da noch nicht so viel drin, weil du die Kosten für die gesamte Fahrt bezahlt hast. Also mit jedem Jahr, wo du länger einzahlst, wird es dann in Summe günstiger. Und viele machen dann den Fehler, in diesen ersten Jahren halt die Verträge zu bewerten und zu sagen, er hat sich ja gar nicht gelohnt, hätte ich ja lieber ein Sparbuch gemacht, hätte ich mehr gehabt. Das stimmt für diesen Zeitpunkt, aber für den Zeitpunkt war es ja nicht gedacht. So wie wenn du in Hamburg in den Zug einsteigst, dann rollt der Zug gerade aus dem Bahnhof raus und du überlegst, jetzt bin ich 2 Kilometer gefahren, habe 100 Euro bezahlt, das war ja die teuerste Fahrt meines Lebens. Ja, da würde jeder sagen, ja, du hast das aber nicht bezahlt für 2 Kilometer, sondern für die gesamte Strecke. Und es hat sich für dich auch nur dann gelohnt, wenn du vorhattest, die gesamte Strecke zu fahren. Man hat natürlich immer diese Notbremse wie im Zug. Man steigt unplanmäßig aus, aber die sollte man wirklich nur im Notfall angehen und nicht alle 3-4 Jahre solche Verträge mit langer Laufzeit kündigen und neu machen. Dann hat man eine unfassbare Kostenbelastung. Also man sollte schon wie beim Heiraten genau wissen, eigentlich soll das eine Fahrt über die gesamte Laufzeit sein und nur unplanmäßig mache ich von meinem, nennen es mal, Ausstiegsmöglichkeit Gebrauch.
Mhm. Okay, habe ich verstanden. Und dann, last but not least.
Nummer 4, es gibt auch Verträge, die haben eine Kostenbelastung am Ende, sind manchmal nicht besonders fair, weil das nicht besonders deutlich kommuniziert wird. Also natürlich steht das irgendwo im Kleingedruckten, aber man ganz oft, gerade wenn man jetzt nicht derjenige ist, der sich da explizit mit beschäftigt und für interessiert, nicht darauf hingewiesen. Heißt, du schließt einen Vertrag ab, der augenscheinlich erstmal günstiger ist als ein anderer. Aber wir vergleichen es mal mit diesem Front-Up-Vertrag, den wir gerade hatten, also mit den Zielbuchungsverträgen. Und dann wird gesagt, guck mal, wir haben am Anfang nicht diese Kosten. Aber natürlich muss trotzdem irgendwie immer alles bezahlt sein und niemand bietet etwas umsonst an. Sonst sollte man genau fragen, was ist da los? Und dann sind die Kosten einfach am Ende. Das heißt, es wird dann zum Beispiel von der Auszahlsumme dann abgezogen oder bei einigen nicht so cleveren Riester-Verträgen gibt es das zum Beispiel. Wir gehen jetzt mal nicht darauf ein, was Riester ist. Es ist eine Form von geförderter Altersvorsorge, die auf den ersten Blick clever aussehen, dass man sagt, ich spare direkt in Investmentfonds. Das funktioniert aber nicht, wie es der Staat vorsieht. Der Staat sagt, es muss später lebenslang verrentet werden. Dafür braucht man eine Versicherung, die hat Kosten. So muss das Guthaben, was man über Investmentfonds aufgebaut hat, dann für die Verrentung auf jeden Fall in einen Vertrag eingezahlt werden. Und dann habe ich die Kosten erst hinterher. Und das wird aber vorher gar nicht so kommuniziert. Es kann sogar sein, dass ich dann eine doppelte Kostenbelastung hatte. Erst hatte ich diese linearen Kosten für jede Einzahlung ein bisschen gezahlt. Sieht dann viel günstiger aus als andere Riester-Verträge. Aber hinterher muss es zwingend in eine Riester-Police eingezahlt werden, wo ich heute vielleicht noch nicht mal den Vertrag kenne, noch nicht die Kostengestaltung und dann vielleicht nicht nur die gleichen Kosten nur hinten hatte, sondern vielleicht sogar doppelte Kostenbelastung in vielen Fällen. Ja, weil ich erst die scheinbar günstigere lineare Kosten hatte und zusätzlich nochmal einen Vertrag, der ans Ende gesetzt wird. Also nicht alles, was auf den ersten Blick gut aussieht, ist auf den zweiten Blick immer cool. Also so wie gelber Schnee. Manche Dinge, also könnte man sagen, ist innovativ, aber meistens ist gelber Schnee, ja, lieber die Finger von
lassen. Bepisst. Okay, gut. Also jetzt haben wir alle durch. Die Opportunitätskosten, die linearen Kosten. Bei 3 und 4 weiß ich nicht ganz genau, ist jetzt der Begriff Zilmerung und Kosten am Ende oder wie nennen wir die jetzt?
Ja, bei Nummer 3 ist Zilmerung ein Teil davon, aber ich würde das mal Front-Up-Kosten sehen, weil Zilmerung bedeutet, dass die Kosten auf die ersten 60 Monate, also die ersten 5 Jahre aufgeteilt werden. Es gibt aber auch Verträge, da ist das komplett auf ein Jahr verteilt oder komplett am Anfang kriegst du eine Rechnung dafür und das wird dann zusätzlich bezahlt, also unterschiedliche Art. Also auf jeden Fall, ich habe eine lange Laufzeit und die dafür entstehenden Kosten habe ich vorne. So wie halt beim Zugticket halt, ne? Und dann habe ich noch die nach hinten gelagerten Kosten. Beispiel, ja, du weißt, ich war jetzt auf einer langen Expeditionsreise in Südamerika und in einigen Ländern ist es so, wenn du da besondere Destinations besuchst, dann sagen die, zum Beispiel Flugticket kostet 100 Euro, dann steigst du dann dort aus und dann sagen die, ja, jetzt wo du den Fuß hier bei uns genau in diese Region machst, da musst du jetzt nochmal eine Touristengebühr von 200 Euro zahlen oder perfekt, so, ja. Was vorher nicht kommuniziert wird. Und wenn du kommst aber gar nicht mehr raus, wenn du dann da bist. Ne? Und so ähnlich ist es halt bei den Finanzprodukten auch.
Cool.
Sowas spricht sich natürlich auch rum unter denjenigen, die da im Austausch sind und interessiert sind, aber wie immer eigentlich diejenigen, die sich um gar nichts kümmern, die werden dann halt über den Tisch gezogen. So.
Ja, spricht wieder für Südamerika, ne? Gibt es denn irgendwann eben irgendein Produkt, was gar keine Kosten hat? Also wie man das alles vermeiden kann?
Ich würde sagen, mir fällt da gerade keins ein. Also man muss halt definieren, was sind Kosten? Also etwas, wo mir das konkret in Rechnung gestellt wird, wo ich diesen Eurobetrag sehe oder wo es einfach Teil ist von meinen Beiträgen oder halt wie beim Sparbuch oder beim Girokonto, mal angenehm, ich habe ein kostenloses Girokonto, deswegen ist vielleicht das Sparbuch oder das Tagesgeld die bessere Variante, weil da habe ich ja wirklich keine Kosten, manche Girokonten kosten Geld. Also das Tagesgeld an sich hat ja keine Kosten, aber es kostet mich halt unfassbar viel, weil würde ich das Geld da längere Zeit liegen haben, dann ist ja sogar die Inflation höher und dadurch habe ich dann einen Kaufkraftverlust. Das heißt, das Geld, was ich da reingepackt habe, wenn ich es spät rausnehme, hat einen geringeren Wert. Das ist aber auch eine Art von Kosten. Also was im Leben ist möglich ohne komplett Kosten? Also ich habe immer irgendwelche Kosten. Wenn ich jetzt auf eine Party von dir komme, dann habe ich die Kosten, dass ich alle anderen Dinge, die ich zu diesem Zeitpunkt auch hätte machen können, sagen wir mal ins Kino gehen, ins Theater gehen, schlafen, Buch lesen, was auch immer, auch als Opportunitätskosten habe. Also alles, was ich im Leben tue, hat immer eine Art von Kosten. Ich finde auch das persönlich überhaupt nicht schlimm. Kosten sollten nur ihre Daseinsberechtigung haben. Das heißt, wenn ich jetzt auf deine Party komme, dass ich sage, okay, ich freue mich, Amelie zu sehen und dass das, was ich am liebsten zu diesem Zeitpunkt jetzt in diesem Körper auf diesem Planeten machen möchte. Und nicht zu sagen, oh, wie doof, jetzt kann ich nicht das Buch lesen oder wollte eigentlich mit dem und dem ins Kino gehen. Und so, glaube ich, ist das bei Finanzprodukten auch, dass ich, vielleicht muss man nicht alle Kosten bis ins Detail verstanden haben, manchmal sind die recht kompliziert, aber grundsätzlich wissen, in welchem dieser vier Kostenmodelle bin ich, für welchen Euro brauche ich eigentlich welches Modell, können wir ja gerne auch nochmal durchgehen gleich, wenn du magst, kommt mir gerade die Idee. Weil die haben alle ihre Daseinsberechtigung, wo sie gut sind, aber sie sind halt schlecht an einer anderen Stelle. Und einfach auch zu wissen, ich sollte nicht den Fokus darauf legen, Maximalkosten zu vermeiden, sondern maximale Vorteile für mich nach Kosten zu erzielen. Ich habe ja lieber ein Produkt, was mir 10% Rendite nach Kosten bringt, auch wenn es vielleicht vor Kosten 20% gebracht hat, dann habe ich ja 50% Kostenbelastung, aber ich habe immer noch 10% netto, als dass ich halt mein kostenloses Tagesgeld habe, wo ich meine vielleicht 2% erziele und damit sogar die Inflation nicht mehr gedeckt habe.
Ja, das ist nochmal ein guter Punkt. Also einfach die Sichtweise verändern und Kosten sind normal bis ja vielleicht sogar gut, weil sie natürlich vielleicht auch ein bisschen für Qualität stehen, ne? Wie du vorhin schon gesagt hast.
Also ich würde auf gar keinen Fall das umdrehen. Niemand bietet also nicht etwas sagen, das Teuerste ist immer das qualitativ Hochwertigste, aber ja.
Okay, gut, dann ich glaube, wir können damit das Thema Kosten erstmal schließen. Das ist ja, denn du hast noch irgendwas, was dir total am Herzen liegt, aber ich glaube, das war schon harter Tobak an Daten, an Informationen, an Begrifflichkeiten, mit denen man vielleicht sonst so nichts zu tun hat. Oder hast du noch irgendwas, wo du sagst, das ist mir wichtig, was ich noch gerne mit auf den Weg geben würde?
Ich würde das gerne nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also alle diese vier, oder fast alle dieser Kostenarten haben ihre Daseinsberechtigung. Für ganz kurze Zeiträume, also Geld rein, Geld raus, nutze ich halt kostenlose Produkte zum Geldtransfer wie ein Girokonto. Für Gelder, die ich die nächsten Wochen oder Monate ausgeben will, nutze ich kostenlose, scheinbar kostenlose Produkte mit geringer Rendite, wie zum Beispiel ein Tagesgeld, besser kein Sparbuch. Für mittlere Zeiträume, also für kurze Jahre oder viele Jahre Vermögen aufbauen, nutze ich meistens lineare Kosten, weil die dann im Verhältnis zu dem, was sie mir an Mehrwert bringen, an Renditeaussicht, auf jeden Fall gut sind. Und für ganz langfristiges Sparen, sprich zum Beispiel Altersvorsorge, da bietet es sich eigentlich an, das Zugticket zu wählen, also nicht mit dem Taxi in die Altersvorsorge zu fahren, sondern mit dem Zug, weil ich dann bezogen auf die gesamte Strecke, wenn ich sie durchgehalten habe, eine viel geringere Kostenbelastung hatte. Aber ich muss es verstanden haben, dass das für die gesamte Strecke halt vorab bezahlt wird und ich da durchhalten sollte. Das heißt, ich sollte mich damit beschäftigen, wo will ich einfach genau hin? Und wenn ich natürlich im Zug sitze und feststelle, ja, eigentlich wollte ich nach Kopenhagen und nicht nach München und dann zweimal ein Ticket bezahle, dann war es nicht so clever. Aber dafür kann man sich ja vorher gut informieren, wo will ich eigentlich hin bei der Altersvorsorge.
Ja, das hast du nochmal schön zusammengefasst. Und die Möglichkeit, das mit den verschiedenen Mobilitätsvarianten zu beschreiben, finde ich auch wieder ganz, ganz schön bildlich. So kann man es vielleicht ganz gut nachvollziehen. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir damit die heutige Folge und an alle unsere Zuhörer. Keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie Lieder.
Und dein Julian Krüger. Wir hören uns in der nächsten Folge.